Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht, dem Podcast des Finanzgerichts Münster. Mein Name ist Christian Bohlmann.
Und ich bin Vera Niesdegge. Schön, dass Sie heute auch bei diesen recht sommerlichen Temperaturen wieder dabei sind.
Ja, Vera, unser heutiges Thema, das berührt einen Bereich, in dem zwei Rechtsgebiete ganz eng miteinander verzahnt sind, nämlich das Steuerrecht einerseits und das Sozialrecht andererseits. Und in dem es zugleich um Menschen geht, die eine gesellschaftlich enorm wichtige Aufgabe übernehmen. Es geht nämlich um die Betreuung von Pflegekindern, technischer gesprochen um eine sogenannte familienanaloge Wohngruppe. Die zentrale Frage unserer heutigen Besprechungsentscheidung lautet: Sind Gelder, die eine Betreuungsperson für die Aufnahme und Erziehung von Pflegekindern aus öffentlichen Mitteln erhält, steuerfrei? Oder handelt es sich um ganz normale steuerpflichtige Einkünfte? Diese Frage, die hatte sich auch unser 14. Senat zu stellen, denn er hatte über einen Fall zu entscheiden, in dem eine Frau 4 Pflegekinder in ihrem eigenen Haus betreut hat, dafür aber, und das wird, wie wir sehen werden, der Knackpunkt sein, nach den behördlichen Vorgaben zusätzliche pädagogische Fachkräfte anstellen musste. Am Ende ging es um Einkünfte in immerhin knapp 6-stelliger Höhe.
Ja, und tatsächlich geht es damit um eine Frage, die eben für alle Menschen, die in der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind, bares Geld bedeuten kann. Wenn Sie unseren Podcast häufiger hören, dann wissen Sie ja, dass bevor wir in den ganz konkreten Fall einsteigen, wir vorab gerne erstmal die rechtlichen Grundlagen klären wollen. Und genau das wollen wir auch heute machen, denn die Materie ist, das darf man wohl ruhig sagen, ziemlich verschachtelt. Du hast es ja schon gesagt, Christian, wir müssen uns zwei Rechtsgebiete gleichzeitig anschauen. Auf der einen Seite das Einkommensteuerrecht und auf der anderen Seite das Kinder- und Jugendhilferecht, also das 8. Buch des Sozialgesetzbuchs, kurz SGB 8.
Ja, lass uns vielleicht mal mit der steuerrechtlichen Seite anfangen. Das fällt uns ja ein bisschen leichter. Der Dreh- und Angelpunkt ist die Vorschrift des Paragraphen 3 Nummer 11 des Einkommensteuergesetzes. Diese Vorschrift, die stellt unter anderem solche Bezüge aus öffentlichen Mitteln steuerfrei, die als Beihilfe zu dem Zweck bewilligt werden, die Erziehung unmittelbar zu fördern. Das klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt und deshalb wollen wir es vielleicht mal konkret machen. Wenn zum Beispiel ein Ehepaar ein Pflegekind bei sich aufnimmt und dafür vom Jugendamt ein monatliches Pflegegeld erhält, dann soll dieses Geld nach dem Willen des Gesetzgebers keine Bezahlung für eine Dienstleistung sein. Soll vielmehr eine Unterstützung sein, eben eine Beihilfe, damit die Pflegeeltern die Kosten für das Kind stemmen können und die Erziehung gefördert wird. Und weil es eben keine Bezahlung ist, sondern nur eine Unterstützung, soll der Staat auch nicht Einkommensteuer darauf erheben können.
Ja, der entscheidende Terminus ist also hier die Beihilfe. Und dazu hat der BFH auch schon einiges entschieden und ein paar klare Abgrenzungskriterien entwickelt. Eine steuerfreie Beihilfe liegt danach vor, wenn die Pflegegeldzahlungen den sachlichen und zeitlichen Aufwand der Pflegeeltern gar nicht vollständig ersetzen und das eben auch gar nicht bezwecken. Konkret formuliert heißt das, wer ein Pflegekind aufnimmt, der legt in der Regel emotional und auch finanziell einfach noch was obendrauf. Und das Pflegegeld ist nur ein Zuschuss, der das so ein bisschen ausgleichen soll, aber keinesfalls Lohn für eine Tätigkeit. Am Charakter einer Beihilfe fehlt es aber eben dann, wenn die Gelder für Erziehungsleistungen gezahlt werden, die eben im Rahmen eines entgeltlichen Austauschgeschäfts erbracht werden. Dann stehen sich Leistung und Gegenleistung gegenüber, wie bei jeder anderen beruflichen Tätigkeit auch. Und dann sind die Einnahmen steuerpflichtig, typischerweise als Einkünfte aus selbstständiger Arbeit nach § 18 des Einkommensteuergesetzes.
Ja, bei der Abgrenzung zwischen einer Beihilfe einerseits oder einem steuerpflichtigen Entgelt andererseits, da kommt dann tatsächlich das Sozialrecht ins Spiel. Und hier beantwortet die Rechtsprechung recht typisierend anhand der unterschiedlichen Formen, die das SGB 8 vorsieht, ob wir es mit einer Beihilfe oder mit einem Entgelt zu tun haben. Da müssen wir im Wesentlichen 3 Vorschriften auseinanderhalten, die ich jetzt mal versuche, möglichst niedrigschwellig darzustellen. Da haben wir zuerst die Vorschrift aus § 33 SGB 8. Das ist die sogenannte Vollzeitpflege. Das ist, kann man sagen, der klassische Fall der Pflegefamilie. Ein Kind wird also dauerhaft in eine andere Familie aufgenommen, lebt dort im besten Fall wie ein leibliches Kind, isst mit am Familientisch, wird von den Pflegeeltern persönlich betreut. Und Pflegegelder, die hierfür gezahlt werden, sind der Prototyp der steuerfreien Beihilfe. Das ist ja das Beispiel, wäre, was du eben schon gewissermaßen benannt hast. Dann gibt es die sogenannte Heimerziehung und die Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen. Die ist in § 34 des Sozialgesetzbuches 8 vorgesehen. Da ist zum Beispiel an ein Kinderheim oder eine Jugendwohngruppe mit Personal im Schichtdienst zu denken. Das heißt, hier arbeiten angestellte Fachkräfte, die Betreuung, die ist professionell organisiert und Gelder, die an die Betreiber solcher Einrichtungen fließen, sind nach stechendiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs in der Regel keine steuerfreien Beihilfen. Denn typisierend ist davon auszugehen, das liegt ja auch nahe, dass sie die Sachkosten in angemessenem Umfang ersetzen und die Erziehungsleistungen vergüten. Und hier haben wir es also eben mit einem Geschäft zu tun, wenn auch ein Geschäft, was gesellschaftlich natürlich unschätzbaren Wert hat. Drittens, und da wird's dann richtig knifflig, haben wir die sogenannte intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für besonders belastete junge Menschen, meist durch besonders qualifizierte Betreuer. Die ist in § 35 des SGB 8 vorgesehen. Und diese Gruppe, die ist deshalb so schwer, weil sie steuerlich gewissermaßen zwischen den beiden Gruppen, die ich eben benannt habe, liegt und der Bundesfinanzhof hier wichtige Differenzierungsmerkmale herausgearbeitet hat, die wir uns gleich nochmal anschauen wollen.
Ganz wichtig für das Verständnis der heutigen Entscheidung ist aber auch eins, und zwar diese sozialrechtlichen Einordnungen, diese verschiedenen Normen, die du eben genannt hast, die haben für das Steuerrecht keine sogenannte Tatbestandswirkung. Das heißt, das Finanzamt und das Finanzgericht sind jetzt nicht daran gebunden, was auf einem sozialrechtlichen Bescheid steht. Die Leistungen, die die jeweiligen Pflegeeltern oder die jeweilige Einrichtung erbringt, die werden ja von einer Behörde festgesetzt durch einen Bescheid, und dieser Bescheid nennt in der Regel auch eine Anspruchsgrundlage oder eine Norm. Aber das, was da drin steht, das ist eben nicht verbindlich auch für die Beurteilung im Steuerrecht. Maßgeblich ist vielmehr der tatsächliche Inhalt und die Durchführung des Pflegeverhältnisses. Das Steuerrecht schaut also, wenn man so will, durch das Etikett hindurch auf das, was wirklich gelebt wird. Dazu gibt es eine ganze Rechtsprechungslinie des 8. Senats des Bundesfinanzhofs, die wir mal kurz nachzeichnen wollen, weil es nämlich auf diese Rechtsprechung am Ende auch in unserem Besprechungsfall ankommt.
Ja, genau, lass uns das mal machen. Da kann man anfangen mit dem Urteil des BFH vom 5. November 2014. Das ist unter dem Aktenzeichen römisch 8R 29/11 ergangen. Dort hat der BFH klargestellt, dass der Privathaushalt einer Betreuungsperson in der Regel keine Einrichtung im Sinne des § 34 SGB 8 ist und dass es eben auf Inhalt und Durchführung des Pflegeverhältnisses ankommt. Und dann gibt es noch ein weiteres Urteil, das ist noch etwas jünger, es datiert auf den 14.07.2020 und ist unter dem Aktenzeichen römisch 8R 27/18 ergangen. Dort hatte ein Betreuer jeweils nur einen einzelnen verhaltensauffälligen Jugendlichen zeitlich unbefristet in seinen Haushalt aufgenommen und tatsächlich intensivpädagogisch betreut. Und der BFH sagte da, das entspricht seinem Inhalt und seiner Durchführung nach der Betreuung im Rahmen einer nicht erwerbsmäßigen Vollzeitpflege und ist also steuerfrei. Und zwar unabhängig davon, dass sozialrechtlich eine intensive Einzelbetreuung nach § 35 SGB 8 vorlag. Wichtig ist auch, weder die besondere Qualifikation der Pflegeperson noch ein erhöhtes oder bedarfsabhängiges Pflegegeld für besonders beeinträchtigte Kinder schließen die Annahme einer Steuerfreiheit aus.
Ja, und schließlich, und das ist für den heutigen Fall nochmal besonders wichtig, gibt es noch das Urteil vom 30.11.2022 unter dem Aktenzeichen römisch 8 R13 aus 19. Und da ging es jetzt wiederum um die intensivpädagogische Betreuung mehrerer Jugendlicher. Und hier hat der Bundesfinanzhof entschieden, wer mehrere Jugendliche unbefristet in den Haushalt aufgenommen und dort intensivpädagogisch betreut hat, dann muss man eben im Einzelfall prüfen, ob die Anzahl der Kinder oder andere Umstände nicht doch für eine erwerbsmäßige Betreuung sprechen. Und jetzt, da kommt nochmal der entscheidende Satz, nimmt er Bezug auf eine Vermutungsregel, die man ja allgemein so annimmt, wonach bei bis zu gleichzeitig 6 aufgenommenen Kindern im Regelfall davon ausgegangen wird, dass eben keine Erwerbstätigkeit vorliegt. Und hier sagt der BFH jetzt aber, wenn so eine intensivpädagogische Betreuung vorliegt, dann greift diese Vermutungsregel eben gerade nicht. Diese 6-Kinder-Grenze, die viele vielleicht aus der Praxis kennen und die sich auch aus dem BMF-Schreiben vom 31.08.2021 ergibt, die ist also kein Freifahrtsschein. Bei der Einzelfallprüfung sind dann die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen zu beachten, zum Beispiel abgetrennte Wohnbereiche, Gemeinschaftsräume und der Einsatz von Personal sprechen für eine Einrichtung, die persönliche Zuweisung des Kindes an eine bestimmte Betreuungsperson und die Unterbringung bei ihr sprechen eben eher für eine familiäre Vollzeitpflege.
Ja, das sind so die Leuchttürme, die man sich vielleicht merken kann in diesem Zusammenhang. Und damit dürften wir das rechtliche Rüstzeug für unseren Besprechungsfall beisammen haben. Merken wir uns, je mehr das Zusammenleben einer klassischen Familie ähnelt, ein Kind, zwei Kinder, ein Haushalt, eine persönlich verantwortliche Bezugsperson, desto eher sind die erhaltenen Gelder dann steuerfrei. Je mehr Struktur, Organisation und Personal im Spiel sind, desto eher liegt ein steuerpflichtiges Austauschverhältnis vor. Und letztlich ist das genau das Spannungsfeld, in dem sich unser heutiger Fall bewegt, denn die sogenannte familienanaloge Wohngruppe ist ja gerade ein Zwitter. Die bezweckt ein familiäres Aufwachsen, ist aber zugleich eine behördlich genehmigte und auch professionell organisierte Betreuungsform.
Ja, nachdem wir die Grundlagen jetzt geklärt haben, schauen wir uns mal unseren Fall an. Und zwar geht es darin um eine Klägerin, die im Streitjahr 2019 in ihrem eigenen freistehenden Einfamilienhaus ebenso eine familienanaloge Wohngruppe betrieben hat. Dort lebten 4 Pflegekinder, die sie über die Jahre, beginnend im Jahr 2011 und dann 13, 15 und 18, bei sich aufgenommen hatte. Die Kinder wohnten dort in kindgerecht eingerichteten Einzelzimmern, konnten ihre Zimmer mitgestalten. Es gab einen Garten und einen Spiel- und Bastelraum. Die Wohngruppe hatte sich zudem auf Kinder mit dem fetalen Alkoholsyndrom spezialisiert, also auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Zum 1. Mai 2019 erhielt die Klägerin vom Landesjugendamt des zuständigen Landschaftsverbands eine Betriebserlaubnis nach § 45 SGB 8. Und diese Betriebserlaubnis sah 4 Betreuungsplätze vor und 2,66 Vollzeitstellen an pädagogischem Personal und eine Betreuungsdichte von 1:1,5, also grob gesagt, auf 3 Kinder kommen 2 Fachkräfte.
Ja, diese Zahlen und insbesondere die Anzahl der Vollzeitstellen, 2,66, die sollte man sich merken, denn die wird für die Entscheidung zentral. Unser 14. Senat hat beim Landschaftsverband nachgefragt, was denn die Anzahl der Vollzeitstellen konkret bedeutet. Und die Auskunft war, dass bei einer familienanalogen Wohngruppe mit innewohnender Fachkraft der Mindestpersonalbedarf 0,5 Stellen pro Platz betrüge, bei 4 Plätzen also mindestens 2 Vollzeitstellen. Da die Klägerin insoweit als Fachkraft selbst mitzählt, musste sie also 2 weitere Fachkräfte anstellen, um die geforderten 2,66 Stellen vorzuhalten. Und diese Personalstärke, die war generell vorzuhalten, fällt also eine Kraft langfristig aus. Da muss das gemeldet und da muss auch gegengesteuert werden, etwa durch Neueinstellung oder durch einen Stopp der Aufnahme neuer Kinder. Und was das familiäre Umfeld betraf, war es so, dass die Klägerin geschieden war. Ihr früherer Ehemann und ihre erwachsenen Kinder waren ausgezogen, kamen aber jedenfalls nach ihrem eigenen Vortrag regelmäßig zu Besuch, halfen bei Bedarf aus, feierten Weihnachten und andere Feier- und Geburtstage gemeinsam mit den Pflegekindern. Die Klägerin selbst lebte mit den Kindern ohne abgetrennte Wohnbereiche tatsächlich unter einem Dach.
In der Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 2019 hatte die Klägerin erstmal Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit in Höhe von 0 Euro erklärt. Und das Finanzamt war dann aber nach einer Prüfung zu Einkünften von rund 100.000 Euro gekommen und einer entsprechend hohen Einkommensteuer. Interessant ist dabei ein Blick noch auf die Entwicklung der Einkünfte. Die Klägerin hatte zunächst im Jahr 2016 rund 123.000 Euro eingenommen und diese Einnahmen hatten sich dann bis in das Streitjahr auf rund 260.000 Euro gesteigert. Parallel dazu waren aber natürlich auch Löhne und Gehälter für das angestellte Personal angefallen. Diese hatten zunächst rund 20.000 Euro betragen und lagen im Streitjahr dann schon bei rund 80.000 Euro. Die Klägerin war mit dem Steuerbescheid, den sie erhalten hatte, nicht einverstanden und hat Einspruch eingelegt und dann argumentiert, dass ab dem 1. Mai 2019, also ab Erteilung der Betriebserlaubnis, sie eine familienanaloge Wohngruppe betreibe und die Einkünfte deshalb nach § 3 Nummer 11, Christian, du hast den eben schon erwähnt, den Paragraphen des Einkommensteuergesetzes, steuerfrei wären. Für die Zeit davor, also die ersten Monate, Januar bis April, hatte sie die Steuerpflicht akzeptiert. Streitig war nur dieser Zeitraum ab Mai. Ihre Einkünfte seien entsprechend auf rund 25.000 Euro herabzusetzen. Das Finanzamt ist dem nicht gefolgt und so ist die Klage bei uns hier im 14. Senat gelandet.
Ja, und ihre Klage begründete die Klägerin im Wesentlichen damit, dass sie ja maximal 4 Kinder betreuen würde, also deutlich unter der 6-Kinder-Grenze liege, die wir eben schon skizziert haben. Und dass die Kinder seit vielen Jahren eben dauerhaft bei ihr lebten, voll in ihr Familienleben integriert seien und sowohl die erwachsenen Kinder als auch der frühere Ehemann weiterhin zur weiteren Familie mit dazugehörten. Ihre Mitarbeiterinnen, die seien zwar pädagogisch ausgebildet, aber die Erzieherausbildung sei in diesem Bereich eine Basisqualifikation und nichts Besonderes. Und das war durchaus ein pointiertes Argument, wenn das Finanzamt recht hätte, dann liefe die Steuerbefreiung ja praktisch leer, denn wegen der behördlich vorgeschriebenen Personalschlüssel könne selbst in kleinen Wohngruppen niemand die Betreuung allein stemmen und derjenige, der dann Erzieher einstellen würde, der verlöre ja nach der Logik des Finanzamts automatisch die Steuerfreiheit. Das könne ja nicht sein, so die Klägerin. Da sah das Finanzamt natürlich anders und wies darauf hin, dass gerade weil die Klägerin nach der Betriebserlaubnis zwingend weitere Fachkräfte beschäftigen musste, keine Vollzeitpflege nach dem Leitbild des Paragraphen 33 SGB 8 vorliege, sondern eben eine sonstige betreute Wohnform im Sinne des Paragraphen 34 SGB 8 und damit ein entgeltliches, steuerpflichtiges Austauschverhältnis.
Ja, und damit sind die zentralen Rechtsfragen hier eigentlich auch schon herausgearbeitet. Erstens, ist die Betreuung von 4 Pflegekindern in einer familienanalogen Wohngruppe mit behördlich vorgeschriebenen Personalschlüssel ihrem Inhalt und ihrer Durchführung nach noch mit einer nicht erwerbsmäßigen Vollzeitpflege vergleichbar oder handelt es sich doch eher um ein entgeltliches Austauschgeschäft? Und zweitens, welche Rolle spielt dabei die Pflicht, mindestens 2 weitere pädagogische Fachkräfte anzustellen? Drittens haben wir noch die Frage, kann sich die Klägerin auf die Vermutungsregel berufen, dass bei bis zu 6 Kindern eben generell keine Erwerbstätigkeit vorliegt?
Ja, diese Fragen haben unsere Kolleginnen und Kollegen des 14. Senats recht eindeutig beantwortet und haben die Klage als unbegründet angesehen. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Einkünfte der Klägerin auch für den Zeitraum ab Mai 2019 nicht nach § 3 Nummer 11 ESTG steuerfrei sind, sondern in voller Höhe als Einkünfte aus selbstständiger Arbeit zu versteuern sind. Und jetzt lass uns mal gucken, wie unsere Kolleginnen und Kollegen dieses Ergebnis begründet haben. Wenn man sich die Urteilsgründe anschaut, dann ist durchaus bemerkenswert, dass der Senat gleich zu Beginn klarstellt, worauf es nicht ankommt und in diesem Zusammenhang doch zum Ausdruck bringt, dass er einige der Argumente des Finanzamts ausdrücklich nicht mitträgt. Es kommt nämlich im Streitfall nicht darauf an, ob die Klägerin verheiratet ist oder mit einem Partner zusammenlebt. Und das vom Finanzamt angestrengte Familienbild mit der Trennung vom Ehemann, das ist für die Würdigung im Streitfall völlig irrelevant. Außerdem ist es nicht entscheidend, dass die Betriebserlaubnis überhaupt fachlich qualifizierte Mitarbeiter fordert, denn das Landesjugendamt muss das Kindeswohl sicherstellen und dafür ist qualifiziertes Personal eine sinnvolle, wenn nicht sogar notwendige Bedingung. Allein daraus aber die Steuerpflicht abzuleiten, das wäre verfehlt.
Entscheidend ist für den Senat was anderes gewesen, und zwar das Erfordernis, mindestens 2 weitere Fachkräfte anzustellen. Denn genau das führt nach Auffassung des Gerichts dazu, dass der Fall nicht überwiegend mit einer Vollzeitpflege nach dem Gedanken des § 33 SGB 8 vergleichbar ist. Denn bei der typischen Vollzeitpflege wird das Kind unmittelbar an die betreuende Person vermittelt, die dann persönlich und umfassend allein für das Kind verantwortlich ist, wie Eltern eben auch. Hier dagegen hatte die Betreuung der Kinder durch sämtliche Fachkräfte zu erfolgen. Der Landschaftsverband ging von einem Bedarf von 2,66 Vollzeitkräften aus. Da kann der Einsatz der weiteren Fachkräfte nicht mehr als untergeordnet bewertet werden. Grundlage für die Zuweisung der 4 Betreuungsplätze war gerade die Annahme, dass die Verantwortung formal auch durch eben eine ausreichende Anzahl von mehreren Fachkräften sichergestellt wird. Der Senat hat das so formuliert: Die bei mindestens 1,66 Vollzeitstellen anfallenden Mitbetreuungszeiten und Personalkosten sind für eine unentgeltlich erbrachte familiäre Pflegesituation eben nicht mehr üblich. Die Anstellung von mindestens 2 Fachkräften erweitert die durch den Betreuungsschlüssel begrenzte Kapazität in Familien untypischerweise. Die Betreuung wird dadurch mit der Betreuung in einer gewerbsmäßigen Einrichtung, ich sag mal überspitzt in Klammern Kinderheim, vergleichbar.
Ja, bei all dem ist aber wichtig zu sagen, dass der Senat durchaus gesehen hat, dass die Klägerin sich persönlich in sehr hohem Maße engagiert hat und enge Bindungen in persönlicher Hinsicht zwischen ihr, ihrer Familie und den Kindern bestehen. Ne? Und das hat der Senat auch in der Entscheidung immer wieder zur Sprache gebracht, dass er also nicht anzweifelt, dass in diesem Haus echtes familiäres Leben stattfand. Aber steuerlich überwiegen eben die strukturellen Merkmale eines Austauschverhältnisses. Und dazu kommen dann die organisatorischen Rahmenbedingungen, die Klägerin, die Beschäftigte, die erforderlichen Fachkräfte und weiteres Personal in eigener Verantwortung und eben in nicht unerheblichem Umfang, wählte ihr Personal selbst aus und vereinbarte die Vergütung. Sie agierte also wie eine Unternehmerin, wie eine Trägerin einer Einrichtung. Und dann kommt noch ein anderer Begründungsstrang, die Art und die Höhe der Vergütung. Vera, du hast die Werte ja eben schon aufs Tableau gebracht. Aus den erhaltenen Leistungen musste die Klägerin zwar ihre Personalkosten von knapp 80.000 Euro und die Sachkosten der Kinder bestreiten, aber nach Abzug aller Betriebsausgaben, einschließlich Personal und Miete, verblieb ihr immer noch ein Gewinn von fast 110.000 Euro. Und das zeigt für den Senat, die gezahlten Leistungen, die decken die tatsächlichen Kosten in angemessenem Umfang ab und vergüten die Erziehungsleistung. Und das ist eben der klassische Entgeltcharakter, der eine Beihilfe ausschließt. Und da können wir uns an den Beginn der Folge erinnern, wo wir die Faustformel gebildet haben, dass wer bei der Pflege nicht draufzahlt, sondern nennenswerte Gewinne erzielt, sich eben vom Beihilfegedanken wegbewegt.
Ja, und dann haben wir ja noch das Argument der Klägerin gehabt mit der 6-Kinder-Grenze. Aber auch da hat der Senat sich klar positioniert und darauf verwiesen, sowohl die Betriebserlaubnis als auch das eigene Konzept der Klägerin gehen eben von einem Intensivangebot aus. Das wurde ja explizit so festgestellt. Und in dem Konzept der Klägerin hieß es eben, dass in allen Fällen von intensiver Begleitung und Förderung ausgegangen werde, die eben über das durchschnittliche Maß hinausgehe. Der Pflegesatz für ein Kind lag dabei pro Tag bei 181 Euro. Das muss man sich mal überlegen, das ist ja sehr viel Geld. Und für solche Intensivangebote, da hat der Bundesfinanzhof eben in seiner Entscheidung Römisch 8 R13 aus 19 klargestellt, da greift der Anscheinsbeweis der 6-Kinder-Regel nicht mehr. Bei der intensivpädagogischen Betreuung mehrerer junger Menschen muss immer der Einzelfall geprüft werden. Ob das Angebot sozialrechtlich als Intensivangebot im Sinne des 35 SGB 8 einzuordnen wäre, ist dabei eben unerheblich. Haben wir ja schon gesagt, es gibt hier keine Tatbestandswirkung. Und die Einzelfallprüfung geht hier wegen des zwingenden Personalschlüssels und der Vergütungsstruktur zu Lasten der Klägerin aus im steuerrechtlichen Sinne. Bemerkenswert übrigens, die räumliche Situation, keine abgetrennten Wohnbereiche, alle unter einem Dach, hätte eigentlich für die Klägerin gesprochen, also mehr für das Familienmodell. Der Senat hat dem aber eben gegenüber den anderen Kriterien keine überwiegende Bedeutung zugemessen.
Ja, da blieb noch ein Argument der Klägerin, die argumentierte, dass sie eine Freundin habe, die eine angeblich identische Wohngruppe betreibe und deren Einkünfte vom selben Finanzamt als steuerfrei behandelt werden. Im Hinblick auf dieses Argument hat der Senat aber auf einen alten Grundsatz zurückgegriffen, der uns wäre und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, soweit Sie Jura studiert haben, aus der ersten Verwaltungsrechtsvorlesung bekannt sein dürfte, nämlich den Grundsatz, dass es keine Gleichheit im Unrecht gibt. Das heißt, dass aufgrund des Vorrangs des Gesetzes kein Anspruch auf eine Fehlerwiederholung bei der Rechtsanwendung besteht. Selbst wenn also das Finanzamt tatsächlich den Parallelfall bei der Freundin der Klägerin jetzt mal unterstellt, dass der 1:1 vergleichbar gewesen wäre, falsch behandelt haben sollte, kann die Klägerin daraus für sich keinen Honig saugen. Das mag sich im Einzelfall für die Klägerin gerecht anfühlen, ist aber gefestigte Rechtsprechung und insoweit zitiert der Senat hier Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes aus dem Jahr 2017, die wiederum aber auch auf bereits gefestigte Rechtsprechung rekurriert.
Ja, kommen wir dann noch zur Einordnung und praktischen Bedeutung unseres Falls. Die Entscheidung fügt sich nahtlos in die Rechtsprechungslinie des 8. Senats des BFH ein und konkretisiert sie für die in der Praxis häufige Konstellation der familienanalogen Wohngruppe mit Betriebserlaubnis. Die Botschaft an die Praxis ist dabei recht eindeutig. Wer als Träger einer erlaubnispflichtigen Wohngruppe nach § 45 SGB 8 agiert, dabei aufgrund des Betreuungsschlüssels zwingend mehrere Fachkräfte anstellen muss und aus den Pflegesätzen nach Abzug aller Kosten doch recht erhebliche Gewinne erzielt, der wird sich auf § 3 Nummer 11 ESTG in aller Regel nicht berufen können. Die 6-Kinder-Vermutung hilft jedenfalls bei Intensivangeboten nicht weiter. Umgekehrt bleibt die klassische Familienpflege natürlich geschützt. Wer ein oder mehrere Kinder ohne solches institutionelles Gerüst persönlich in den eigenen Haushalt aufnimmt, kann natürlich auch weiterhin steuerfrei agieren. Selbst bei besonderer Qualifikation und erhöhtem Pflegegeld, wie der Bundesfinanzhof ja im Jahr 2020 entschieden hat.
Ja, und obwohl die Entscheidung auf Rechtsprechungslinie des BFH liegt, bleibt doch anzumerken, dass es mittlerweile gegen unsere Besprechungsentscheidung ein Revisionsverfahren gibt. Zwar hat der 14. Senat die Revision nicht zugelassen, da nach Ansicht der Kolleginnen und Kollegen kein Revisionszulassungsgrund im Sinne von § 115 der FGO einschlägig war. Die Klägerin hat aber das Rechtsmittel der Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt und tatsächlich Erfolg gehabt, denn auf die Nichtzulassungsbeschwerde hin hat der BFH die Revision zugelassen und diese ist jetzt beim BFH unter dem Aktenzeichen Römisch 8R 17 aus 26 anhängig und auch der Grund, warum die Entscheidung nachträglich veröffentlicht worden ist.
Die Gründe für die Revisionszulassung, die sind uns leider nicht bekannt. Der BFH muss diese ja nicht offenlegen und er macht das in der Regel auch nicht. Der Beschluss über die Zulassung der Revision ergeht im Regelfall ohne Begründung. Wir können daher nur spekulieren, warum der BfH die Revision jetzt zugelassen hat. Verschiedene Szenarien sind da durchaus denkbar. Zum einen könnte der BfH seine bisherige Auffassung einfach nochmal bekräftigen wollen. Genauso möglich ist es aber, dass er zum Beispiel zukünftig einen anderen Weg einzuschlagen gedenkt. Eine Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist nämlich grundsätzlich jederzeit möglich.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Entscheidungsbesprechung angelangt. Wir wollen aber die Folge noch mit dem Hinweis schließen, dass uns in der nächsten Folge mal interessieren soll, was denn aus einigen der Entscheidungen geworden ist, die wir in der Vergangenheit besprochen haben. Da waren ja durchaus auch Entscheidungen dabei, in denen die jeweiligen Senate die Revision zugelassen hatten oder in denen der BfH die Revision zugelassen hat. Da wollen wir mal so einen kleinen zusammenfassenden Überblick über das machen, was wir hier bisher besprochen haben und Sie und uns auf die Höhe des Geschehens versetzen, was da die Revisionsverfahren und mögliche Entscheidungen des BfH angeht. Zu unserer Entscheidung heute bleibt uns zu sagen, dass es sich um ein Urteil des 14. Senats unseres Finanzgerichts Münster vom 4. November 2025 handelt. Schuldig sind wir Ihnen auch noch das Aktenzeichen. Das lautet 14K2262 aus 22E. Wenn Sie die Entscheidung im Volltext nachlesen möchten, dann finden Sie sie wie immer in der Rechtsprechungsdatenbank des Landes Nordrhein-Westfalen und über unsere Website, nämlich die Website des Finanzgerichts Münster. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, Sie auch bei der nächsten Folge des Podcasts Steuerrecht wieder begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut.
Auf Wiederhören.